wenn die Piloten ihres nächsten Urlaubsflugs die Landung am Ziel nur knapp schaffen, werden sie womöglich etwas mitgenommen sein. So wie die schwarz-rote Koalition, als sie es nach wochenlanger Zitterpartie am Freitag tatsächlich durch den Bundestag gebracht hat, das Rentenpaket. Üben die womöglich jetzt besser landen? Nach dem Rentenstreit schafft die Regierung den Aufschwung, Herr Söder, fragen wir heute den CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und später in der Sendung die Ökonomin Monika Schnitzer und die Wirtschaftsjournalistin von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Julie Löhr. Willkommen Ihnen zu Hause und willkommen hier im Studio. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend, Herr Ministerpräsident.
Grüß Gott.
Wir werden heute nicht drum herum kommen, über die unschöne Lage der deutschen Wirtschaft zu sprechen, müssen aber mit dem Krimi des vergangenen Freitags beginnen. Wo hätten Sie sich wohl versteckt, wenn das mit dem Rentenpaket schiefgegangen wäre?
Also wenn es
irgendwo in den bayerischen Ampeln.
Ah. Ja, wenn es schiefgegangen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich nicht verstecken können, sondern hätte sehr schnell hierher gemusst. Aber es war ja eigentlich dann, wenn man das mit dem Flug vergleicht, dann eher schon eine Punktlandung mit etwas stürmischem Wetter vorneweg. Ich habe dem Jens Spahn gebeten. Ich habe gesagt, hör mal zu, ich muss am Sonntag zu Frau Mioska. Und wenn das schief geht, wird es eine echt ungemütliche Sendung. Strengt euch ein bisschen an und das haben Sie toll gemacht. Danke dafür.
Hätten Sie darauf gewettet, dass es klappt?
Am Schluss ja. Vielleicht nicht in der Höhe, aber am Schluss schon. Denn es hat ja schon eine intensive, Sie haben völlig zu Recht das angesprochen, eine intensive Diskussion gegeben, aber auch eine sehr bewusstseinsbildende. Und am Ende war mir schon klar, dass es wohl eine Mehrheit geben wird. Wie groß sie dann am Ende sein wird, das wusste ich nicht, aber es war dann schon klar.
Hat Ihnen die Haltung der Linken auch ein bisschen Entspannung gebracht?
Nee, das ist war mir eigentlich wurscht. Weil
damit Union, war die Mehrheit ja gesichert.
Ja, aber das bringt ja nichts. Also in dem Moment, wo du keine eigene Mehrheit hast, stellen sich ja ganz andere Fragen auf Dauer. Es war schon wichtig, eine eigene Mehrheit zu haben. Ich fand den ganzen Prozess am Anfang nicht einfach, da haben Sie recht. Im Laufe der Zeit fand ich es aber schon eigentlich sehr, sehr gut. Denn ich
Sie sind
Respekt.
Ja selber hingefangen,
ja,
zu den jungen Rebellen und zum Deutschlandtag und haben eine Vermittlerrolle eingenommen, wenn ich das so sagen
darf. Weiß nicht, aber wir hatten ja vorher bei uns in Bayern eine Landesversammlung und da ging es schon auch turbulent zu. Und da habe ich das erste Mal richtig gespürt, dass für viele Junge das eine Art Gewissensfrage ist. Das war es am Ende nicht im parlamentarischen Verfahren, aber ich habe das gespürt und ich finde, sowas muss man einfach ernst nehmen und muss sich auseinandersetzen, zumal die Argumente jetzt nicht irgendwie plump waren oder so ein Geschrei, wie ich es manchmal von den Jusos erlebe, sondern ich fand das eine gute Argumentation.
Hätte denn Friedrich Merz das auch spüren müssen, weil der hat keinen Applaus gekriegt und Sie schon.
Ja, das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, wenn du einen Tag nach so einer Rede kommst, ist etwas leichter vielleicht. Ich hatte auch schon den Vorlauf in Bayern gehabt, deswegen war es vielleicht bei mir ein bisschen einfacher, in Anführungsstrichen. Aber ich hatte schon sehr Respekt davor gehabt, über die Art und Weise, wie die Argumente formuliert wurden. Und deswegen glaube ich, dass das eher gut getan hat. Und ich sage aber nochmal Danke, weil ohne den Einsatz der Jungen hätten wir jetzt nicht eine Debatte über eine Rentenkommission, die sich tatsächlich an echte Reformen machen kann.
Wir wollen ein bisschen besser verstehen, warum die Mehrheit so gewackelt hat. Wie erklären Sie das, dass die SPD und die CSU ja im Grunde geschlossen standen, nur die CDU war das Risiko?
Es stimmt tatsächlich, wir hatten keine einzige Nein-Stimme, eine Enthaltung. Das hat unser Landesgruppenchef Alexander Hoffmann sehr gut auch mit vielen Gesprächen vorbereitet. Ich meine, es ist bei uns generell wegen leichter als bei der CDU. Wir sind nur ein Bundesland, es ist zwar ein sehr großes und ein überragend schönes, aber wir sind nur eines, das ist in der CDU natürlich viel breiter aufgestellt und auch mit viel mehr Jüngeren vielleicht da ausgestattet. Ich kann es nicht genau beurteilen. Ich bin froh, dass es geklappt hat. Ich fand den Prozess auch insgesamt der Diskussion gut. Und am Ende noch einmal stand die Mehrheit und sie stand sehr, sehr überzeugend.
Aber es hätte auch schiefgehen können. Hat der Kanzler seinen Teil der Fraktion nicht im Griff?
Naja, es kann immer alles im Leben schiefgehen. Ja? Also,
man kann das aber vorbereiten. Sie sind lange in der Politik.
Deswegen ist es ja auch vorbereitet worden.
Es ist eben nicht gut vorbereitet.
Ich glaube, am Anfang war man ein bisschen überrascht. Das meinte ich auch mit am Anfang. Am Anfang war man ein bisschen überrascht darüber, dass es so eine Debatte gab. Ich kann mich erinnern und ich nehme an, es kommt heute
Söder,
wieder.
Sie reden es wieder schön. Wie hätten Sie als Oppositionspolitiker auf das geguckt, was da passiert
ist? Erstmal rede ich nie was schön, ich sage immer die Wahrheit. Und gerade in dieser Sendung hier. Aber ich weiß, am Anfang haben alle nur über die Mütterrente geredet. Am Ende waren alle dafür. Die SPD war dafür.
Ja, wir sind jetzt bei diesem Desaster im Bundestag.
Nein, das war ja kein Desaster. Ein Desaster wäre es gewesen.
Aber in der Fraktion?
Nein, das wäre kein Desaster. Nein, überhaupt nicht. Es wäre ein Desaster gewesen, wenn die Abstimmung im Bundestag falsch wäre. Aber das in einer Fraktionssitzung, darüber diskutiert wird. Immer, wo sind wir denn? Wir leben ja nicht in einem autoritären Land, ja, wo das nicht mehr geht. Also ein bisschen Demokratie muss schon sein.
Sie haben selbst vor dem Scheitern der Regierung an diesem Rentenpaket gewarnt. Wie kann es sein, dass ein Gesetz, das im Koalitionsvertrag vereinbart ist, das im Kabinett verabschiedet wird, dann so an der Regierungskrise entlangschrabbelt?
Also ich fand es auch, dass es ein Tick zu viel am Ende war, aber das ist dann doch ganz gut eingefangen worden. Da kann man jetzt lange drüber reden. Ich finde, am Ende war das auch ein Erfolg für Jens Spahn, wenn ich das sagen darf. Der hat es gut gemanagt. Der Bundeskanzler hat sich sehr engagiert. Alle haben uns engagiert und haben miteinander geredet. Vielleicht hätte man es sich am Anfang ein bisschen leichter machen können. Aber sei es wie sei, das Ergebnis zählt. Auch wenn man in der 95.
Minute
gewinnt,
hätte man sich's leichter machen
hat man
können?
Gewonnen.
Wie hätte man sich leichter
machen? Ja, vielleicht hätte man am Anfang noch klarer sagen müssen, dass man die Argumente stärker gewichtet. Also ich habe es Ihnen gesagt, für viele Junge war das erkennbarerweise
Wer hätte das
eine
müssen?
Substanzielle Frage.
Wer hätte dann
das? Wir alle.
Aha.
Wir alle.
Nun hat der Kanzler ja eine Kanzlermehrheit haben wollen und hat die auch bekommen und dadurch auch indirekt eine Vertrauensfrage daraus gemacht. Wie oft kann er das noch ziehen, diese Karte?
Ich fand nicht, dass das eine Vertrauensfrage war, weil die muss man offiziell anmelden. Der Kanzler hat einfach nur gesagt, nach einer Diskussion der Fraktion ist es abgestimmt worden. In der Fraktion hat man sich am Dienstag abgestimmt. Da gab es eine überragende Mehrheit dafür. So. Deswegen war klar, wie die Marschrichtung ist und auch wie man in die Abstimmung hineingeht. Und der Kanzler hat gesagt, es wäre gut, wenn wir auch ein Überzeugungsergebnis haben, genau wegen den Diskussionen, die wir zwar jetzt auch miteinander führen. Und die Fraktion ist dem gefolgt. Das ist jetzt eher ein Zeichen von Stärke als von Schwäche.
Aber Sie wissen, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Und wir wissen auch, dass diese Koalition sich in vielen Dingen nicht einig ist. Es wird jetzt aus jeder Sache eine Machtfrage.
Nein. Schauen Sie mal, wenn Sie mal überlegen, was wir im letzten halben Jahr alles schon beschlossen haben. Und sehr wuchtige Dinge. Aus Sicht, sage ich jetzt einmal, der CSU besonders wichtiges Thema Migration. Wir haben uns wieder in die Zeit vor 2015 gestaltet. Deswegen sieht man auch die Ergebnisse mit einem massiven Rückgang an der Grenze. 60% minus Asylbewerber. Naja, das ist schon ein Punkt, weil das zeigt nämlich, dass es wirkt und das, was man getan hat. Da hat die SPD sich sehr stark bewegt. Wir haben eine Reihe von anderen Beschlüssen gemacht, deren Wirkung wir hoffentlich im nächsten Jahr sehen werden zum Thema Wirtschaft. Und jetzt war halt der nächste Punkt. Da folgt ja alles sozusagen im Stundentakt. Das war ja die Woche auch, war ja das Thema Wehrpflicht.
Hat bloß keiner mitgekriegt, weil Sie so laut gestritten haben in der Öffentlichkeit.
Ich habe nicht gestritten.
Aber in der Unionsfraktion gab es sehr, sehr laute Meinungen.
Ja, aber das ist dann auch immer diese medialen Dinge, Showdown.
Nein, das wissen Sie genau, dass das stimmt, dass das nichts mit den Medien zu tun hat.
Nein, natürlich hat es auch was mit den Medien zu tun. Über die Wehrpflicht wird weniger dann diskutiert. Es wird leider, aber das ist ja nicht, ich beklag dich nicht, ich beschreibe es. Es wird natürlich der Streit hochstilisiert zu Machtfragen, wer gegen wen. Das ist in unserer Demokratie so, ändert aber nichts daran, dass in der Tat eine Menge vorangebracht
Dieser
wurde.
Dieser Streit hat die Koalition an den Rand einer Krise geführt. Das ist jetzt nicht so, dass die Medien das hochstilisiert haben.
Nee, aber schauen Sie mal vom Ergebnis her.
Wenn die Stimmen nicht gereicht hätten, wenn die Mehrheit nicht da gewesen wäre, hätte das jetzt eine, dann würden wir ganz anders diskutieren.
Klar, aber es hat doch gereicht. Also verstehen Sie, Sie können jetzt natürlich noch 100 Mal fragen,
Sie tun es so,
was
sei
passiert.
Alles gut.
Nein, ich sage nicht, dass immer alles gut ist, weil es geht dem Land nicht gut. Und die Weltlage ist nicht gut. Ich meine, wir leben in einer Zeit, in der alles anders als früher. Und deswegen wird es noch viel Anstrengung brauchen, um aus dieser Krise rauszukommen. Aber ich kann ja nicht bei jeder Entscheidung mir dann sozusagen wochenlang später überlegen, was hätte passieren können, wenn das nicht geklappt hätte. Jetzt kommt das nächste Thema. Das ist Bürgergeld, das sind andere Themen. Eins nach dem anderen. Wie Olli Kahn immer gesagt hat, immer weiter. Und das gilt für die Regierung auch.
So, jetzt ist das Rentenpaket 1 beschlossen und der Weg frei für eine Rentenkommission, von der Sie gesagt haben, vorher auf gar keinen Fall Denkverbote. Nehmen wir an, diese Kommission würde empfehlen, eines Ihrer Lieblingsprojekte, die Mütterrente, Sie haben sie schon angesprochen, nicht fortzusetzen. Würden Sie dann zumindest die Argumente hören?
Ich höre die Argumente seit einem halben Jahr sehr intensiv.
Wären Sie bereit, dafür da Abstriche zu machen?
Ich glaube nicht, dass die, also bei der Mütterrente geht es um 1% der Mütterrente 3.
Sie brauchen es mir nicht nochmal erklären. Ich möchte gerne wissen, ob Sie sagen würden, okay, ich mache da auch einen Kompromiss.
Schauen Sie, ich würde mir nie anmaßen, ständig Ihre Fragen zu kritisieren. Geben Sie mir zumindest die Chance, ab und zu antworten. Das fände ich einfach ganz okay. Ich antworte schon das, was ich empfinde, was meine Überzeugung ist. Und die Mütterrente 3, die geht es ja jetzt, die ist 1% vom Geld des Rentenvolumens. Mhm. Wenn wir jetzt über die Rententhematik der Zukunft reden, da reden wir über ganz andere Fragen. Und das sind sehr wuchtige Fragen.
Nee, ich möchte gerne wissen, ob Sie bei der Mütterrente 3 Kompromisse machen würden.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass die ein Thema ist in der Diskussion. Da, glaube ich, geht es um ganz andere Dinge.
Die kostet Geld, natürlich ist das ein Thema.
1%, 1% des gesamten Rentenvolumens. Trotzdem. Wenn Sie gesehen, was die Jungen andiskutiert haben, bei 100 Milliarden, 120 Milliarden, das sind die Dinge, über die wir reden. Und da kommen wir in eine ganz andere Herausforderung hinein, nämlich in die Frage, sollen wir in Deutschland wirklich und wollen wir, ab welchem Zeitpunkt wie, Rentenniveau senken? Sind die Menschen dazu bereit? Und ich bin gespannt, was da rauskommt.
Also wir halten erstmal fest, die Mütterrente wird nicht mehr aufgeschnürt, nach der Meinung des CSU-Vorsitzenden.
Ich glaube nicht, dass das diskutiert werden wird. Ich glaube, die Rentenkommission diskutiert über anderes.
Und das ist
so war auch in der Vorbereitung des Gesprächs dafür gedacht.
Und das ist jetzt eine Art dieses Bastards, das Sie bei der SPD kritisiert haben, als Sie nämlich auf dem Deutschlandtag der Jungen Union waren und gesagt haben, also ein Basta bei der SPD in Bezug auf die Haltelinie, das akzeptieren wir nicht. Die dürfen kein Basta, aber Sie dürfen?
Ich mache kein Basta. Ich argumentiere ja. Ich argumentiere seit einem halben Jahr und ich argumentiere übrigens nicht für CSU oder Bayern, sondern ich argumentiere für 9 Millionen Renten. Ich argumentiere für Frauen, die keine Lobby haben, die Kinder großgezogen haben und die in diesem Land ständig, ich wundere mich echt immer, wie man über die Frauen, die damals, weil es weniger Kinderbetreuung im Westen gab, weil es damals eben mehr, weil sie zu Hause waren, einmal drei, vier Kinder, das ist mir wichtig, jetzt über das Thema auch seriös zu diskutieren, weil diese Frauen haben eine Lebensleistung erbracht, häufig sehr kleine Renten. Und jetzt redet man über ein kleines Segment, wo diesen Frauen ein Stück Gerechtigkeit für ihre Lebensleistung gegeben wird. Und ich finde, man sollte da ein bisschen respektvoller darüber reden.
Wenn Sie sich bei der Mütterrente nicht bewegen wollen, dann hören wir mal, wie reformwillig und bewegungsbereit die SPD ist und was die SPD-Co-Vorsitzende bei der Kollegin Mayrit Illner zum Rentenniveau gesagt hat.
Ihnen war diese Haltelinie essentiell wichtig. Und dann gibt es jetzt eine Reformkommission, die das in einem halben Jahr alles wieder aufknüpft?
Das glaube ich eher nicht, dass es wieder aufknüpft. Weil, warum habe ich mich so eingesetzt? Weil es mir einfach auch um die Rentnerinnen und Rentner geht, auch übrigens die der Zukunft. Und ich habe immer betont, es gibt im Osten allein 75% der Menschen, die haben nur diese gesetzliche Säule. Deswegen ist mir diese Stabilität so wichtig gewesen.
Wird bei der SPD tatsächlich ohne Verbote gedacht?
Ich hoffe es.
Ja, hat sie gesagt, sie schnürt es auch nicht wieder auf.
Wie gesagt, sie glaubt, dass es nicht aufgeschnürt wird. Und deswegen, wir werden ja über viele Dinge reden, die manchen noch möglicherweise wehtun. Heute wird ja auch so munter darüber geredet,
was wie lange
alle
das
Leute
sein,
arbeiten sollen. Naja, wird über Lebensarbeitszeiten diskutiert werden. Manche wollen über die Einzahlungen verbreitern, wo ich sehr zurückhaltend bin. Ob es
was denken Sie
Sinn
dazu?
Macht, das ist ja Selbstständige was zum Beispiel einzahlen zu lassen. Da bin ich sehr zurückhaltend, weil ich glaube nicht, dass das funktioniert. Die zahlen ja auch über den Steueranteil den größten Bereich zur Rente dazu. Aber über solche Fragen wird man sicherlich
Rentenbeiträge auf Kapitalerträgen?
Ob das eine gute Idee ist. Also ich bin da sehr skeptisch bei den Dingen, aber das kann man ja alles mal diskutieren. Ich bin da sehr skeptisch und glaube auch nicht, dass das erfolgreich ist. Denn die eigentlichen Dinge, die wir diskutieren müssen, sind natürlich die Fragen, wie schaut es mit der Lebenszeit aus? Oder wie sieht es aus mit vielen Modellen in Deutschland, länger arbeiten zu können, auch in der normalen Arbeitszeit, mit Teilzeit, Homeoffice und ähnlichem mehr, wird man da nicht einen höheren Ertrag bringen, damit die Wertschöpfung vergrößern und dann am Ende die Rentenkassen füllen. Denn unser Problem ist ja neben der Altersfrage, der Demografie, für die sich unser Volk entschieden hat, dass es so ist, dass es mehr Ältere als Jüngere gibt. Das ist eine Entscheidung eines ganzen Volkes gewesen. Wir hätten ja auch anders entscheiden können, die Generation zuvor.
Also ist ganz logisch, dass wir eigentlich werden länger arbeiten müssen.
Ich weiß ja, auf jeden Fall wird alles nicht billiger. Das sehen wir auch in der Gesundheit und der Pflege. Die Technik ist immer besser. Wir wollen, dass alle Menschen teilhaben können.
Da müssen eventuell Akademiker länger arbeiten?
Das wird jetzt diskutiert. Da, glaube ich, wollen ja viele arbeiten. Wir haben ja ein Modell jetzt auch gemacht mit der Aktivrente. Natürlich, dass
man
länger
arbeiten
kann.
Was halten Sie denn davon, Herr Söder?
Ja, ich arbeite, solange es geht. Also da kann sich schon jeder mal drauf einstellen.
Sie arbeiten bis zum Umfallen, aber was ist mit den anderen Akademikern?
Ja, natürlich kommen Akademiker später, nicht alle, aber die meisten kommen später ins Berufsleben oder später in die Einstellung. Und häufig sind die Tätigkeiten auch andere. Mein Gefühl ist, dass ein ganz großer Teil da auch sehr gern bereit wäre, auch länger zu arbeiten. Wir reden häufig über Berufe, die ein sehr harten Berufsleben hatten und wo man auch sagen kann, dass man mal mit 63 auch irgendwann anfängt zu sagen, ich habe wirklich meinen Beitrag fürs Land erbracht. Deswegen glaube ich, das kann man sicherlich diskutieren. Aber was halt entscheidend ist, es muss ein Gesamtpaket sein. Wir diskutieren uns immer mal einen Punkt und einen Punkt und einen Punkt. Das muss in sich stimmig sein und es muss parallel dazu die Wirtschaft gestärkt werden. Denn ohne
darüber
eine starke
wollen wir heute
Wirtschaft
reden.
Funktioniert es.
Aber Sie können als CSU-Vorsitzender und Mitglied des Koalitionsausschusses heute und hier auch zusagen, dass diese Kommission, die jetzt eingesetzt wird, schon im Dezember, nicht nur schöne Vorschläge aufschreibt, die dann womöglich in der Schublade verschwinden, sondern dass die in dieser Legislatur auch umgesetzt werden.
Ja, das haben wir auch den Jungen versprochen, das machen wir auch. Gut.
Ich würde gerne mit Ihnen über eine Sache sprechen, da uns immer wieder auffällt, dass Sie viel über die AfD sprechen, in dem Zusammenhang über die letzte Patrone der Demokratie, ist ein Zitat von Ihnen, sehr häufig benutzt. Und da ist bemerkenswert, dass Sie gestern bei dem Landesparteitag in Baden-Württemberg, Landesparteitag der CDU, etwas gesagt haben, was Sie so meines Erachtens noch nicht gesagt haben. Sie haben die Entscheidung der Union im Januar im Zuge der Gesetzgebung zur Migrationspolitik die AfD-Stimmen zuzulassen, in Frage gestellt. Das haben Sie bis jetzt noch nicht getan. Da ging es um den, ich erkläre es noch mal, nach dem Mord in Aschaffenburg an einem Kleinkind gab es viel Aufregung. Der Kanzler hat einen Entschließungsantrag in den Bundestag eingebracht. Und der ist eben nur durchgegangen mit den Stimmen der AfD. Das hat damals viele Proteste, landesweite Proteste, auf den Straßen gegeben. Und Sie haben das damals gerechtfertigt. War das jetzt ein Fehler aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, ja. Die damalige Entscheidung war eine Entscheidung des Kanzlerkandidaten. Die haben wir auch dann alle mitgetragen. Die CSU hat auch da geschlossen mit abgestimmt. Wir haben da immer so dieses, die Grundidee, entweder sagen wir geschlossen ja oder wir sagen geschlossen nein. Ich glaube deswegen, weil es die linke Seite sehr mobilisiert und unsere eigene Seite sehr gespalten hat. Viele Bürgerliche waren nicht sicher, ob das richtig ist. Und ich erinnere mich vor allem nach der ersten Abstimmung, als der Geschäftsführer der AfD dann wirklich zähnefletschend, geifernd im Bundestag nochmal hingegangen ist und von der neuen Zeit gesprochen ist. Spätestens da war jedem klar, dass man möglicherweise der AfD mit eine Chance gegeben hat, die man so nicht geben wollte.
Sie sind ein erfahrener Politiker. Hätten Sie das nicht vorher wissen können, dass das
passiert? Das war eine Leitentscheidung. Ein Kandidat hat im Wahlkampf immer recht. Und ich glaube, auch Friedrich Merz sieht es heute auch ein bisschen differenzierter, als es damals war. Ich habe da eine klare Haltung zu der AfD. Ich bin jetzt gegen diese totale dauernde Empörung und auch diese Hochaggression. Wir müssen uns sachlich und nüchtern damit auseinandersetzen. Ich glaube auch nicht, dass Verbote funktionieren, denn da gibt es Ersatzparteien. Aber wenn man sich einmal anschaut, was die AfD will, die reden einerseits bei der Rente, weil wir es gerade hatten, von Niveaus von 70%, was ökonomisch nicht geht. Sie wollen raus aus EU und aus NATO. Sie haben ein völlig anderes Staatsverständnis.
Ich weiß aber, dass Sie, so stark geworden sind, hat womöglich auch was damit zu tun,
das
dass Sie diese Büchse geöffnet haben.
Nein, das glaube ich nicht.
Das sehen Sie, war es das wert?
Das ist ein Argument, das häufig von der linken Seite verwendet wird. Das stimmt nicht. Denn schauen Sie mal, die Parteien, die am meisten in Deutschland verlieren an Zustimmung, die möglicherweise in den ostdeutschen Landtagen gar nicht mehr drin sind, sind überwiegend Parteien der linken Mitte, wenn ich das so sagen darf.
Wie sprechen, also SPD Sie heute mit Friedrich Merz über diese Entscheidung von damals?
Wir haben genügend andere Probleme, als über damals zu reden.
Ja, aber Sie haben angedeutet, er sieht es jetzt heute auch anders.
Wir sind uns einig, dass wir bei der, das Wort Brandmauer, das klingt immer blöd, da kann sich keiner richtig was vorstellen dabei, sondern dass wir bei der klaren Abgrenzung bleiben. Ich sage es hier nur aus meiner persönlich tiefen Überzeugung, jede Kooperation mit der AfD führt am Ende nur dazu, dass die Union irgendwann sich zerreißt und dass wir Streitbügelhalter werden.
Lass mich bitte sagen. War das eine Kooperation?
Nein, aber ich sage für die Zukunft, jede Form der Kooperation würde dazu führen, dass es uns zerreißt, dass es die stärker macht. Und ich bin nicht bereit, jedenfalls solange ich arbeiten und denken kann, bin ich nicht bereit, den Radikalen unser Land zu überlassen.
Was folgt daraus, Herr Söder, wenn man das für die Zukunft ausschließt? Sie nennen das schon Kooperation.
Ja, das ist ja die Diskussion, die geführt wird. Ne?
Okay, ja,
die Diskussion
aber wenn
wird
Sie,
ja geführt
wenn
und
Sie
die gibt es immer wieder mal, auch von einigen CDU-Kreisverbänden habe ich das gehört.
Wenn Sie ausschließen, dass Sie Entscheidungen einbringen, die von der AfD mit unterstützt werden.
Das habe ich nicht gesagt. Frau Mürskatz, müssen wir sehr genau
was wollen Sie
bleiben.
Sagen? Dann sagen Sie es genau.
Eine formale Zusammenarbeit geht nicht. Und wir werden natürlich auch keinen Antrag der AfD unterstützen. Wenn wir Vorstellungen haben, wo die AfD dann, so wie die Linke sagt, das ist vielleicht eine gute Idee,
auch
kann ich ja nicht
Mehrheit?
Anfangen.
Wäre das auch
Nein. Immer mit der eigenen Mehrheit.
Denn es gibt ja Diskussionen auch innerhalb der Union, dass es womöglich eine Minderheitsregierung, dass das eine gute Idee wäre.
Das ist eine Quatschidee. Also alle, die das glauben, die hoffen dann so drauf. Also erstmal, dass es mehr Posten gibt, die gibt es ja dann in dem Moment, aber nicht mehr lange. Denn am Ende führt es nur dazu, das ist so die Hoffnung ein bisschen so, dass sozusagen die Schmuddelkinder von der AfD dann so heimlich die Mehrheiten besorgen. Es funktioniert nicht. Die wollen etwas anderes. Und die wollen übrigens auch an die Fleischtöpfe. Die wollen die Union ersetzen, überflüssig machen. Also alle, die das glauben oder denken, ich kenne keine in der Union, aber ich höre das hier in den Berliner Hintergrundkreisen, die da immer so des Nächtens tagen mit Journalisten. Da höre ich das immer wieder. Ich halte es für einen grundlegenden Fehler. Da braucht es Klarheit und Wahrheit. Mhm. Und übrigens mit einer Partei. Schauen Sie mal die Jugend an, wie die war. Ja? Mit diesem Hitler-Clown und diesem völkischen Gerede und den ständigen diesen Liebesgrüßen aus Moskau, die ständig kommen. Ich möchte nicht mit dieser AfD zusammenarbeiten.
Sie haben jetzt eine Kommunalwahl vor der Brust,
ja,
im kommenden Frühjahr. Da müssen Sie auch der AfD, auch in Ihrem Land, die ja auch sich verdoppelt hat, seitdem Sie im Amt sind, die Stirn bieten. Welche Zielmarke wollen Sie für die CSU unbedingt erreichen?
So gut wie möglich, vor allem viele Oberbürgermeister und Landräte oder Landrätinnen gewinnen. Wir liegen da, glaube ich, ganz gut. Bei uns kommt ja noch immer besonders dazu, dass wir die Freien Wähler haben, die ähnlich wie in Baden-Württemberg extrem stark sind. Ich glaube nicht, dass die AfD jetzt da so bei der Kommunalwahl viele Punkte machen kann. Interessant ist ja auch bei den Umfragen, wir haben in den letzten Jahren, wir haben ja nichts an die AfD verloren. Also andere Parteien haben den Abend sozusagen verloren, sodass die AfD stärker war. Aber wir leiden natürlich genauso an den deutschen Herausforderungen. Die AfD ist ja keine regionale Partei in der Hinsicht, sondern ist leider ein deutsches und, wenn ich das sagen darf, Teil eines europäischen Phänomens wie in allen Ländern um uns herum.
Also eine Zielvorgabe, deswegen, darf ich wieder auf meine Frage zurückkommen?
Ja, aber Die Zielvorgabe
für die Wahl geben Sie mir nicht?
Nein, kann ich nicht. Ich habe noch nie Prozente, auch bei meiner eigenen Wahl nicht gemacht, Landtagswahl nicht, weil das finde ich immer ein bisschen übertrieben, das zu machen. Aber
Müssten Sie nicht, Herr Söder, mindestens das holen an Ergebnis, was Ihr erfolgreicher Kollege aus Nordrhein-Westfalen zuletzt im September bei den Kommunalwahlen geholt hat, nämlich 33,3%?
Könnte sein, aber warum muss ich das holen?
Weil Sie das unbedingt sollten, vielleicht. Weil Sie
warum sollte ich das jetzt? Ich meine, das ist ja eine gute Idee, so viel wie möglich zu haben.
Warum sollte ich das jetzt? Weil vielleicht die Unionswähler und auch alle anderen sich dafür interessieren, wer die Nummer zwei hinter Friedrich Merz ist.
Glauben Sie im Ernst, dass es an Wähler aus dem Bayerischen Wald besonders interessiert, wer in Essen Oberbürgermeister ist? Also ich weiß es nicht, ich glaube es jetzt nicht. Ja? Da entscheidet jeder nach seinen Dingen und Nordrhein-Westfalen entscheidet nach anderen Kriterien, als es vielleicht Bayern ist. Wir sind ja auch völlig unterschiedlich. Insofern glaube ich nicht, aber ich freue mich über jedes gute Ergebnis. Das NRW war an einigen Stellen sehr, sehr prima, dass gerade Dortmund zum Beispiel, das fand ich ein tolles Ergebnis.
Henrik Wüst hat gestern zum Nikolaustag ein Video gepostet. Da sieht man ihn, wie er versucht, Kolleginnen und Kollegen heimlich einen Weihnachtsmann hinzustellen. Ist es womöglich eine Unterscheidung zwischen Ihnen und Henrik Wüst, dass der anderen was hinstellt, während Sie in Ihren Videos vor allem sich selbst zu essen etwas servieren?
Soweit ich das in dem Video gesehen habe, kam er immer zu spät. Weil es war schon immer jemand anders, der einen Weihnachtsmann hingestellt hat. Also ob der jetzt eine zu spät kommt oder der andere jetzt mal was isst. Ja, ich mache ja nur wirklich einen kleinen Teil, um zu zeigen, ja, die Leute interessieren sich ja dafür, was man macht. Und ein paar Follower finden es auch ganz gut. Jedenfalls mehr als bei der Nikolaus-Aktion.
Es müsste noch was Böses hinterherkommen.
Was ist denn da jetzt böse dran, wenn ich die Fakten erzähle?
Ja, genau. Kürzlich haben Sie gesagt, Herr Söder, dass Sie...
Das ist immer unsere deutsche Medien.
Dass Sie
als
CSU-Chef bei den Koalitionsverhandlungen, ja, deutlich mehr herausholen haben können, als Sie es als Kanzler je vermocht haben. Tröstet es Sie darüber hinweg, dass Sie nicht Kanzler geworden sind?
Nein, also diese Sache ist abgeschlossen. Es war 2021 ein Moment, wo das hätte sein können. Und auch da war ich,
Bayern.
Ja, da war ich damals auch unsicher, ob das der richtige Weg ist. Ich wurde von vielen animiert aus der CDU. Normalerweise geht es nicht, dass ein CSUler, hat ja noch nie funktioniert. Ja? Es war bei Strauß hat es nicht geklappt, bei Stoiber hat es nicht geklappt und auch bei mir hat es nicht geklappt. Insofern bin ich da einer ordentlichen Ahnenreihe.
Sie waren nie Kandidaten.
Ja, bei mir, wenn ich Kandidat gewesen wäre, wäre die Chance, glaube ich, schon ganz gut gewesen. Aber
Schnee von gestern.
Ich komme mit Friedrich Merz sehr gut zu. Ich schätze ihn auch und er hat auch meine volle Unterstützung. Hat er wirklich. Und wissen Sie, wenn Sie mal anschauen, ich bin ja im Moment wahrscheinlich der freundlichste CSU-Vorsitzende seit Jahrzehnten.
Das ist deutlich auffällig, ja.
Ja, warum? Weil ich die Lage, ja, das ist tatsächlich so. Weil ich fahre auch nicht zum Koalitionsschluss vorhin und töne irgendwas, sondern ich versuche im Koalitionsausschuss gemeinsam mit den Partnern was zu erreichen. Ohne da in eine Kumpanei zu gehen, aber wir arbeiten da sehr konzentriert, machen auch sehr lange, wenn ich das sagen darf. Haben auch eine Menge jetzt geschafft, letztendlich erst wieder beim Auto. Und deswegen, weil ich weiß, dass die Lage des Landes ernst ist. Und deswegen diese klassischen Spielchen, diese Schatten- und Boxkämpfe, ich glaube, dass die im Moment eher überflüssig sind. Deswegen versuche ich, so konstruktiv wie möglich zu sein und so freundlich, wie es geht.
Also alle
Das fällt Ihnen schwer mit der Freundlichkeit? Nein.
Naja, manchmal ist es schon eine Herausforderung. Also, weil es ist ja nicht jedes Argument im ersten Moment gleich voll überzeugend von der anderen Seite. Gut. Aber nochmal, ich habe in all den Jahren, und bin jetzt auch ein paar Jahre dabei, eben einfach spüre ich, dass unser Land in einer anderen Lage ist. Und eine andere Lage erfordert eine andere Verantwortung, andere Methodik, anderen Umgang. Und noch mehr Seriosität als je zuvor.
Das Land ist in einer anderen Lage. Sie haben vollkommen recht. Auch die Wirtschaftskrise kommt dem reichen Wohlstandsland, muss man sagen, ja, Bayern auch immer näher. Am Ende dieses Jahres steht die deutsche Industrie vor einem Tiefpunkt, sagt der BDI-Präsident. Der Standort Deutschland sei im freien Fall. Wir haben mit ihm gesprochen.
Die Produktion der deutschen Industrie schrumpft seit 4 Jahren. Allein für dieses Jahr um rund 2%. Die Exporte beginnen sich nach einem Einbruch nur langsam zu erholen. Zentrale Branchen wie die chemische Industrie laufen nur noch auf 70% ihrer Kapazität. Der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Peter Leibinger, weiß, wie ernst es ist.
Die Lage, es fällt mir schwer, dieses Wort zu verwenden, aber es ist dramatisch. Wir haben von verschiedenen Meldungen aus der Presse gehört, wo große Unternehmen Stellenkürzungen in der Größenordnung von über 20.000 angekündigt haben.
Sogar im sonst so wirtschaftlich starken Bayern plant Wacker Chemie massive Stellenkürzungen. Genauso das Traditionsunternehmen Kelheim Fibers, aber auch große Konzerne wie Bosch und MAN.
Das ist die Spitze des Eisbergs. Aufbau von Produktion findet inzwischen hauptsächlich im Ausland statt. Das ist eine schleichende Verlagerung von Wertschöpfung und führt natürlich dazu, dass unser Standort auch ein Stück weit ausblutet.
Die Gründe dafür sind teils hausgemacht.
Wir haben, um es ganz knapp zu sagen, viel zu hohe Kosten im Land. Und wir haben dazu noch bürokratische Hürden, die uns dramatisch verlangsamen.
Doch.
Diese Krise ist zu stoppen. Zunächst, wir haben exzellentes Potenzial. Wir sind die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Wir sind weltführend in vielen Technologien.
Auf die Arbeit der Regierung blickt er differenziert.
Viele Dinge, die angekündigt sind, sind auch die richtigen. Aber an der Umsetzung mangelt es noch. Wir erleben keine Führungsmannschaft, die geschlossen an dem Ziel arbeitet, unseren Standort wieder wettbewerbsfähig zu machen. Wir brauchen Zeichen in der Wirtschaft, die lauten, wir haben verstanden, wir machen es euch leichter.
Und wir begrüßen in der Runde die Ökonomin und Vorsitzende der sogenannten Wirtschaftsreise Monika Schnitzer und die Kollegin, die Wirtschaftsjournalistin Julia Löhr von der FAZ. Schön, dass Sie da sind. Frau Schnitzer, wenn wir Friedrich Merz noch im Ohr haben, dann sollten wir bis zum Sommer eine wirtschaftliche Verbesserung spüren. Jetzt haben wir Winter und die schlechten Nachrichten lassen nicht nach. Warum lässt der Aufschwung auf sich warten?
Die Lage ist wirklich ernst. Wir haben einfach schon über die letzten Jahre erlebt, dass die Investitionen zurückgegangen sind, dass wir mit unseren Exporten Schwierigkeiten haben. Das ist nicht erst seit Trump. Das hat sich schon ein paar Jahre angedeutet. Wir sehen einfach, die Unternehmen sind nicht mehr so wettbewerbsfähig. Die haben hohe Energiekosten, aber auch schon vor der Energiekrise war das ein Problem. Sie haben hohe Arbeitskosten. Und sie sind mit ihren Produkten nicht mehr so innovativ, nicht mehr so konkurrenzfähig. Also es ist schon auch hausgemacht.
Warum scheitert die Regierung, Frau Löhr, an den eigenen Erwartungen?
Naja, weil sie gefangen ist. Also es gab einen guten Anfang, sagen wir es mal so. Es gab ja dieses Programm mit den steuerlichen Entlastungen der Unternehmen, verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten und dann die schrittweise Senkung der Körperschaftssteuer ab 2028. Das wurde vor der Sommerpause auf den Weg gebracht. Und das war nach meinem Eindruck auch so eine Situation, wo die Wirtschaft gedacht hat, okay, jetzt läuft es. Aber dann kam ein verheerender Koalitionsausschuss Anfang Juli, wo Markus Söder eine entscheidende Rolle gespielt hat, wo nämlich beschlossen wurde, dass die Mütterrente 3 vorgezogen wird, aber die Senkung der Stromsteuer für alle, die im Koalitionsvertrag stand, nicht kommt. Und das war quasi der erste Schritt und seitdem ging es eigentlich immer weiter bergab. Also im Moment verschärft die Regierung die Probleme, statt sie zu lösen. Es wurde ein Tariftreuegesetz auf den Weg gebracht, was die Bürokratie erhöht. Jetzt wurde gerade das teure Rentenpaket verabschiedet. 200 Milliarden Euro Mehrkosten im Haushalt bis 2040, die wir alle als Steuerzahler bezahlen müssen. Die Gastronomie wird jetzt profitieren von einer Steuersenkung. Das hilft uns, was unsere Strukturen in Deutschland angeht, Wie werden wir wieder innovativer? Überhaupt nicht. Die Pendlerpauschale wird erhöht, auch ein nettes Geschenk. Aber also das Problem ist, dass, also ich glaube, Friedrich Merz erkennt das Problem und ich würde sogar fast sagen, Lars Klingbeil auch. Aber sie schaffen es halt nicht, ihre Parteien quasi hinter sich zu versammeln für eine echte Reformpolitik, sondern die Parteien sind klar auf diesem Klientelpolitikkurs, auf diesem, wir machen was für bestimmte Wählergruppen, aber wir machen keine Wachstumspolitik. Und also nach meinem Eindruck, also das klingt jetzt vielleicht bitter, aber mein Eindruck ist halt, es geht uns offenbar immer noch nicht schlecht genug, dass es bei allen, inklusive bei Herrn Söder, ankommt, dass wirklich was geschehen muss, was, also dass jede politische Entscheidung, die jetzt getroffen wird und Maßnahme, die auf den Weg gebracht wird, durchleuchtet wird, verbessert sie die Wachstumsaussichten Deutschlands? Ja oder nein? Was ja, wird gemacht, nein, lassen wir.
Wenn Sie, Herr Söder, um das Beispiel aufzunehmen, die Milliarden, die Sie für die Mütterrente in die Hand genommen haben, in die Stromsteuersenkung für alle gesteckt hätten, dann hätte das genau hingehauen und dann hätten alle davon profitiert. Muss es uns erst so schlecht gehen, dass Sie, wie Frau Löhr sagt, diese Klientelpolitik lassen?
Ich finde es nicht fair, wenn die argumentiert wird mit Klientel, denn auch der Koalitionsausschuss, den Sie ansprechen, ist eine Fehleinschätzung von Ihnen. Denn die Stromsteuer, so wie sie gestaltet wurde, wurde zwischen CDU und SPD ausgehandelt, sogar zwischen dem Kanzler und dem Vizekanzler. Übrigens auch mit einer unglücklichen Kommunikation, denn man hätte das anders kommunizieren können, auch sagen können, in welchen Stufen man agiert. Wir wurden davon ehrlicherweise überrascht. Das hätte sich mit der Mütterrente nichts zu tun. Was wir im ersten halben Jahr getan haben, das teile ich, was Sie alle sagen.
Kanzler hat Sie da nicht eingeweiht?
Nein, an der Stelle nicht. Wir wurden darüber informiert. War eine Entscheidung, war, glaube ich, aber keine gute Entscheidung, das so zu tun. Wir haben aus meiner Sicht die entscheidenden Dinge gemacht, die wir auch in Bayern tun. Und wir sind ja da im Vergleich zu anderen gar nicht so schlecht unterwegs. Durch das Investitionsprogramm wird unglaublich viel Geld investiert, nicht nur in Infrastruktur, auch vor allem in Hightech, was unsere größte Herausforderung ist, auch für die Unternehmen besser zu werden. Wir tun das. Wir haben in Bayern die zwei besten Unis der Europäischen Union, an einer dürfen Sie und lehren auch sehr erfolgreich. Sind Startups sehr erfolgreich, wie wir machen. Wir haben jetzt parallel zum Hightech die Bürokratie begonnen abzubauen, was ein zähes Geschäft ist. Das glauben Sie gar nicht.
Dass der Personalausweis ab 70 jetzt nicht mehr verlängert werden muss, ist jetzt nicht der Durchbruch, der die deutsche Wirtschaft
vorbringt. Da kennen Sie noch nicht ganz die Dinge, die in Bayern passieren, aber ich schicke Ihnen den Teil dieser 700 Maßnahmen noch mal ganz zu. Das ist übrigens jetzt Blaupause für das, was Herr Wildberger macht. Aber Sie haben recht, da geht noch viel, viel mehr an der Stelle. Und wir haben auch bei den Energiepreisen schon eine Menge gemacht. Meiner Meinung nach kann man da noch mehr tun, aber das ist eine Menge schon vorangebracht worden. Also deswegen glaube ich schon, die Frage, die jetzt kommt, wann wirkt es? Und ein Teil kann auch von den steuerlichen Maßnahmen erst nächstes Jahr wirken. Aber in einem haben Sie natürlich recht, die Stimmungslage der Wirtschaft hat sich dramatisch verschlechtert. Das hängt mit internem Streit zusammen. Denk an die Richterwahl, das hat das Ganze etwas potenziert. Das hat auch was damit zu tun, dass, ich sage jetzt mal ein Beispiel, was in Bayern extrem stark ist, der Maschinenbau, auch mit diesen Zöllen etwas zu tun haben. Denn alle haben gedacht, Mensch, mit den Zöllen, 15%, da können wir vielleicht mit zurechtkommen. Der Maschinenbau in Deutschland kriegt 40% wie beim Stahl, sodass diese Dinge zusammen die Stimmung sehr verändert haben. Und wir können jetzt nur mit weiter Tempo versuchen, die Dinge umzusetzen. Also ich versuche jedenfalls, was mich betrifft, mit einer sehr klar wirtschaftsorientierten Politik zu arbeiten. Das mache ich übrigens in Bayern auch. Jeden Tag.
Aber jetzt haben Sie wenig dazu gesagt, zu den Dingen, die sehr viel Geld kosten und die Sie durchgesetzt haben. Also es geht nicht nur um die Mütterrente, es geht um die Pendlerpauschale. Es geht um die Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie.
Ah, okay, da wieder eine Ergänzung machen.
Doch dürfen Sie. Aber ich möchte gerne Frau Schnitzer vorher fragen, inwiefern schadet der bayerische Ministerpräsident mit seinem Bayern First, würde ich übersetzen, Sie sagen eigentlich Economy First, dem Markus Söder, der ja fürs ganze Land in der Regierung zuständig ist.
Sagen wir mal so, wir haben uns als Wirtschaftsweise ja dafür eingesetzt, dass die Schuldenbremse reformiert wird, weil wir gesehen haben, das war im letzten Jahr ja schon abzusehen, dass wir für Verteidigung Geld brauchen, dass wir für die Infrastruktur Geld brauchen, die ja über Jahre, Jahrzehnte nicht anständig saniert und ausgebaut worden ist. Und insofern war das eigentlich ein gutes Signal, dass das so passiert ist, gleich noch vor Amtsantritt der neuen Regierung. Insofern also erstmal gutes Signal und das hat sich auch auf die Wirtschaft ausgewirkt. Und dann kamen aber all die Beschlüsse, die im Koalitionsvertrag ja noch unter Finanzierungsvorbehalt standen. Ich kann jetzt nur noch mal wiederholen, Mütterrente, Gastro, Mehrwertsteuersenkung, Pendlerpauschale, all diese Sachen, die, wenn man es hat, natürlich nett sind, aber wenn man es nicht hat und die Regierung hat es zurzeit nicht, dieses Geld, eben nicht die beste Art der Verausgabung dieser Mittel sind. Und von daher hat sich das natürlich dann auch sehr schnell umgedreht, weil die Wirtschaft ja gesehen hat, da wird Geld jetzt in etwas reingesteckt, was ihnen jetzt nicht unmittelbar hilft, um ihre Stromkosten zu senken. Stattdessen geht es momentan darum, dass man den Netzausbau reduzieren will, weil das heißt, ne, so viel Strom brauchen wir erstmal gar nicht. Also da geht es auf der einen Seite in die falsche Richtung und gleichzeitig wundert man sich, ja, wieso gibt man das Geld dafür aus? Das wundert sich die Wirtschaft. Wir haben uns das gewundert und wir haben ja auch ausgerechnet, dass dementsprechend der Wachstumseffekt im nächsten Jahr auf jeden Fall erstmal überschaubar sein wird.
Der Wachstumseffekt könnte ja schneller gehen, Herr Söder, wenn Sie den Unternehmen was Gutes täten und die geplante Körperschaftssteuersenkung vorziehen würden. Die ist ja laut Koalitionsvertrag geplant auf Mitte 2028. Schrittweise soll das abgebaut werden. Und Sie fordern jetzt, dass es schneller kommen soll, schon im Sommer 26. Das freut die Unternehmen. Aber die Frage bleibt, woher soll das Geld kommen?
Also zunächst mal, wenn ich das noch sagen darf, nachdem jetzt da schon munter über die einzelnen Dinge geredet wurde, der gesamte Hintergrund auch von der Gastronomie und auch von den Pendlerpauschalen ist keine Sache, die jetzt nur Bayern zugutekommt, sondern ganz Deutschland. Deswegen sind auch alle Bundesländer oder fast alle dafür. Auch der Norden ist für das Thema Hotellerie, Tourismus, weil es eine wichtige Wirtschaftsbranche ist. Auch in Nordrhein-Westfalen ist man dafür, weil man da auch viele Kneipen in Köln und Co. hat.
Das sagt sie, das ist schön, aber man hat das Geld nicht.
Ja, das macht jetzt Deutschland nicht innovativer.
Geben Sie mir doch einmal die Chance, den Gedanken zu versuchen zu entwickeln. Und all diese Dinge zusammen machen etwas, sind für ganz Deutschland wichtig. Auch für die Pendler, die durch höhere CO2-Bepreisung übrigens jetzt relativ bald insgesamt belastet werden. Deswegen ist es wichtig, dass man da einen Ausgleich schafft. Der Ausgleich kommt insbesondere auch dem ländlichen Raum zugute. Und der ländliche Raum
ist ja. Der kommt allen zugute.
Ja, aber der kommt.
Manche brauchen es nicht.
Ja, aber wenn es allen zugute kommt, kann es ja nicht total falsch sein. Vor allem, weil die Summe der gesamten. Aber Frau Professor Schnitzer, wenn Sie mal anschauen, die Summe dieser ganzen Sache ist ein Bruchteil allein dessen, was ein Bürgergeld bislang an Kosten finanziert.
Nein,
und wenn Sie die Gesamtausgabe.
Nein,
überschätze ich nicht. Ich habe nur die Zahlen vorliegen. Und die Zahlen sagen eindeutig, dass wir so viel jetzt Geld wie investieren in den Bundeshaushalt, weit über 100 Milliarden Euro an Investitionen, die getätigt werden, ob Infrastruktur und ähnliches mehr, ob Hightech beispielsweise. Also ich glaube, die Balance an den Dingen festzumachen, das stimmt nicht. Was ich Ihnen zugestehe, und zwar sofort, ist, dass wir an einigen Stellen die Stromsteuer für alle entlasten sollten und dass ich auch der festen Überzeugung bin, dass die Unternehmenssteuerabsenkung eher passieren könnte. Und das, glaube ich, geht auch. Wir werden jetzt diese Woche über das Heizgesetz zum Beispiel reden. Auch da eine Dimension von 17 Milliarden Euro insgesamt überdimensioniert.
Aber wo wollen Sie sparen, wenn Sie das
zum Beispiel wollen? Beim Heizgesetz, zum Beispiel bei enorm vielen sozialen Ausgaben, die jetzt auch die Kommunen sehr betreffen. Reden Sie mit den Kommunen. Das ist in der Jugendhilfe, das ist im Bereich der Sozialhilfe, das ist bei der Eingliederungshilfe, wo wir eine immense Kostenexplosion haben. Im Sozialen haben wir in den letzten, ich glaube, 20 Jahren, haben sogar, glaube ich, wirtschaftsweise gesagt, jedenfalls eines der Institute, eine Steigerung um 200%. Da liegt der eigentliche Kostentreiber für unser Land.
Kann das aufgehen?
Also erstmal, finde ich, zeugt das schon von einer gewissen Chuzpe, jetzt zu sagen, alle Beschlüsse, die Sie gerne wollten, sind jetzt durch den Bundestag, Gastrosteuer, Pendlerpauschale, Mutterrente. Und quasi zwei Tage danach sagen Sie, lieber Finanzminister, also die Körperschaftssteuersenkung, die könnten wir auch gerne mal vorziehen. Ich meine, das kostet 4 Milliarden Euro im Jahr, wenn man das vorzieht. Wenn Sie gesagt hätten, wir verzichten auf die Senkung der Gastronomie, Mehrwertsteuersenkung, dann machen wir lieber die Körperschaftssteuer, das ist sinnvoller für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Das wäre was gewesen, dann hätten Sie schon die Gegenfinanzierung mitliefern können.
Glauben Sie?
Haben Sie aber nicht gemacht. Also das ist schon, ich finde das bemerkenswert, quasi erstmal alles, was auf Ihrer Wunschliste stand, abzuhaken und dann zu sagen, so und im Übrigen, jetzt könnten wir für den Wirtschaftsstandort mal das machen.
Glauben Sie, dass tatsächlich das an der Stelle, jetzt, also Sie fixieren sich jetzt auch sehr, ich habe das ja auch schon oft gelesen, habe es ja schon in vielen Fernsehsendungen gemacht, sehr stark auf diese drei kleinen Bereiche. Glauben Sie wirklich, dass das,
von der Summe,
wir reden über 10 Milliarden und wir haben im letzten Jahr 50 Milliarden für Bürgergeld ausgegeben. Aber glauben Sie wirklich, dass das das Problem des Wirtschaftsstandortes Deutschland ist? Also man kann die These vertreten, ich habe da kein Problem damit. Stell mich dem auch gerne. Aber glauben Sie nicht, dass es nicht andere, wirklich wichtigere Fragen gibt, über die wir uns jetzt beschäftigen sollen?
Ja, natürlich. Ich glaube, dass,
nicht sagen Sie doch mal, was meinen Sie denn?
In der aktuellen Phase müssten Sie müssten Sie eine Politik machen, wo Sie ein großes Reformpaket schnüren müssten. Quasi eine Agenda 2010 übertragen auf die neue Zeit. Das passiert aber nicht. Wir bräuchten eine große Steuerreform. Wir bräuchten eine Rentenreform, die nicht die Kosten des Systems noch weiter erhöht, so wie sie gerade beschlossen wurde, sondern eine, die sie senkt, also die dafür sorgt, dass zum Beispiel die Menschen länger arbeiten, die Rente mit 63 abgeschafft wird.
Also Sie werden jetzt für länger arbeiten, das wäre Ihr Position.
Ja, natürlich. Also als ein Bestandteil von mehreren.
Wie lange?
An die steigende Lebenserwartung anpassen und vor allem die Rente mit 63 abschaffen. Das ist ein riesiger Fehlanreiz. Mhm. Also wir bräuchten ein umfassendes Paket. Bei den Energiepreisen müssten wir ran. Bei dem Thema Bürokratie müssten wir in einem viel stärkeren Ausmaß ran, als es bislang geschieht. Aber das Problem ist, dass letztlich seit der Agenda 2010 von Gerhard Schröder und auch von der Einführung der Rente mit 67 von Franz Müntefering, zwei SPD-Politiker, es keine wirklichen Wirtschaftsreformen in Deutschland mehr gab.
Ich möchte, genau, und es geht um Innovation und um unsere Schlüsselindustrien. Ich will noch mal an den Film erinnern, den wir gerade gesehen haben, Frau Schnitzer. Die Bundesregierung ist sich einig, den Verbrenner 2035, das Ausstiegsdatum, zu verschieben, um Druck von der deutschen Autoindustrie zu nehmen. Wird das helfen? Atmet die Wirtschaft dann auf?
Ich glaube, es ist wirklich genau der falsche Schritt. Denn wir haben doch bei der Automobilausstellung in München eindrucksvoll gesehen, dass die deutschen Hersteller inzwischen es schaffen, ein Elektroauto herzustellen. Sie schaffen es doch nicht so günstig, dass man mit den Chinesen wirklich konkurrieren kann. Aber sie sind doch jetzt auf einem guten Weg. Und an der Stelle jetzt zu sagen, halt, 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 das schaffen wir am Ende doch nicht, unsere Kunden davon zu überzeugen, das zu kaufen. Deswegen wollen wir den Verbrenner erstmal noch eine Weile weiterlaufen lassen. Also die alte Technologie noch eine Weile weiterlaufen lassen, nur weil wir sagen, das können wir besonders gut. Die anderen können gut verbrennen, die können gut Elektroautos, aber wir können halt jetzt gut Verbrenner. Das ist wirklich der falsche Weg. Wenn man sich nicht zutraut, innerhalb von 10 Jahren so weit zu sein, dass man mit den Elektroautos wirklich konkurrieren kann, dann traut man sich selbst zu wenig zu. Was es doch wirklich braucht, ist jetzt die Ladeinfrastruktur, damit die Menschen wirklich günstig laden können. Das muss so einfach und so günstig sein wie tanken. Und da zum Beispiel wäre es ganz wichtig, dass man die Stromsteuer senken würde. Denn bisher ist es so, die Ladesäulenbereitsteller, die müssen die Stromsteuer zahlen. Das heißt, es wird noch mal künstlich verteuert, dass man lädt. Und dann macht das natürlich noch nicht so viel Sinn.
Aber bleiben wir noch beim Verbrenner, Herr Söder. Ist es richtig, das Ziel aufzuweichen, das vom Aus das Ziel 2035, wenn es doch der Industrie gar nicht nützt, beziehungsweise im Sinne einer Transformation der Industrie gar nicht nützen kann?
Ja, dann würde zunächst mal die gesamte Industrie und alle Betriebsräte einen fatalen Irrtum machen. Also dann würden die, Nein. die sich im Markt bewegen, doch.
Es haben sich ja schon ganz viele bewegt. Die haben doch schon investiert.
Ja, aber schauen Sie, aber wenn Sie genau alle, wir haben ja den Autogipfel gehabt. Ich selber war bei der IAA ja auch sehr engagiert. Sie wissen, dass ich mich da auch versuche, jedenfalls für die bayerischen Unternehmen einzusetzen. Wir finanzieren auch in Bayern, ich glaube, als einziges Bundesland, Transformationsprozesse sehr, sehr stark, gerade auch für Zulieferer, um auch diesen technologischen Schritt weiter zu schaffen. Und ich glaube auch, dass die deutsche Automobilindustrie all in geht mit dem, was sie jetzt investiert, weit über 200 Milliarden. Aber es ist nach Überzeugung der Automobilisten, nach Überzeugung auch der Betriebsräte, nicht schaffbar 2035. Wir haben jetzt 12%, glaube ich.
Und auch nach Ihrer Überzeugung nicht schaffbar?
Ja, ich glaube nicht, dass es
da
schaffbar
Sie
ist.
Trauen Sie dem Unternehmen zu wenig zu?
Nein, ich habe auch das Gefühl, dass ein Teil der Leute halt bei uns, eine sind sehr begeistert für Elektro. Wir haben in Bayern mit die meisten Elektrofahrzeuge, mit die meisten Ladesäulen. Aber wenn Sie anschauen, wir haben in 22 von 27 EU-Ländern nicht annähernd die Ladeinfrastruktur. Selbst wenn wir in Deutschland...
Ja, also in
Selbst wenn wir in Deutschland, ja, Skandinavien wohnen auch nicht so viele Leute, liebe Frau Professor.
Die
in anderen Ländern,
das
ist ja schon, alle die skandinavischen Länder zusammen haben kaum mehr Leute als Bayern. Also und jedenfalls
Herr
Söder, in
Nordrhein-Westfalen.
Ja, das ist vielleicht auch
also
leichter.
Also wollen Sie denn, dass aus den deutschen Automobilunternehmen ein Nokia wird oder ein Kodak? Also zwei extrem erfolgreiche Unternehmen, die einen standen für Mobiltelefone, die anderen standen für Kameras und Filme. Und beide haben sich überflüssig gemacht, weil sie es nicht geschafft haben, rechtzeitig mit der neuen Technologie mitzuhalten.
Aber
das
Sie,
ist doch das, was uns blüht.
Warum wofür glauben Sie denn, dass Angst wir immer, wir beide vielleicht, Sie sind kein Ingenieur, ich bin kein Ingenieur, wir beide diskutieren jetzt über technische Fragen.
Ja, die in China lange gelöst sind.
Nein, sind eben nicht so lange gelöst, auch, weil in China beginnt man auch Verbrenner zu bauen. Machen Sie es bitte nicht so einfach. Wir sitzen hier an einem schönen Tisch, aber die wenigsten von uns waren schon mal in der Produktion. Ich glaube, dass wir den Betriebsräten Ich glaube, dass wir den Automobilisten, die eine erfolgreiche Arbeit machen, da mehr vertrauen können. Und wenn die sagen, wir brauchen das, und es ist tatsächlich so, wir sollten nicht China allein unseren deutschen Markt überlassen. So, und deswegen brauchen wir eine Veränderung an
der Stelle. Nicht nur
davon bin ich fest überzeugt. Wir brauchen eine längere Zeit.
Es geht nicht nur um technische Fragen, sondern es geht auch um politische Fragen. Und Sie werden sich dunkel erinnern. Es ist noch gar nicht so allzu lange her. Ja. Da haben Sie ein festes Datum für den Verbrenner ausgefordert. Wir hören den bayerischen Ministerpräsidenten während der Pandemie auf einem digitalen Parteitag 2020.
Ich will bessere Autos auf der Straße haben, die einen Beitrag leisten können, dem Klimawandel zu begegnen. Glauben Sie mir, ich nehme das als eines der größten Probleme unserer Geschichte wahr. Wir spüren es übrigens auch in Bayern jeden Tag. Heute regnet es, aber generell haben wir viel zu wenig Wasser. Ein Teil unseres Landes beginnt zu verdursten. Und es hat Auswirkungen für Wald, Landwirtschaft, Flora und Fauna. Die Gletscher schmelzen, die Wälder brennen und Arten sterben weltweit aus. Wir brauchen schon auch ein Nachdenken über ein Ende des fossilen Zeitalters. Und ich bin auch sehr dafür, dass wir uns ein Enddatum setzen, ab dem Zeitpunkt, an dem fossile Verbrenner mit fossilen Kraftstoffen Verbrenner nicht mehr neu zugelassen werden können. Wir sollten da ein Enddatum definieren. Das, wie es in Kalifornien gewesen ist, scheint mir ein sehr gutes Datum dafür zu sein, als Beitrag zu erklären, wann das fossile Zeitalter bei uns zu Ende geht.
Was war denn da los? Haben Sie sich vom grünen Zeitgeist blenden lassen?
Nein. Also, wir sind eines der wenigen Länder, das 1 Milliarde Euro, Bayern meine ich jetzt, für den Klimaschutz und Klimaanpassung ausgibt. Wir kürzen nichts dabei, obwohl wir das wahrscheinlich einzige Land in Deutschland sein werden, das keine Schulden macht und einen Länderfinanzausgleich zahlen muss. So. Und wir kürzen da gar nichts. Wir investieren weiter in den Klimaschutz, bauen die erneuerbaren Energien aus, nach den jüngsten Zahlen relativ erfolgreich.
Aber trotz was hat sich geändert an Ihrem Befund, dass Sie da geändert, 2020 haben Sie gesagt, wir müssen das Verbrenner aus 2035 einhalten?
Habe ich das Jahr 2035 da gesagt?
Wie in Kalifornien war 2035? Was hat sich jetzt an den Rahmendatengeändert?
Wir schaffen es nicht. Es ist nicht so attraktiv.
Aber in der Pandemie hatten wir auch eine wirklich darbende Wirtschaft und da haben Sie trotzdem dran
festgehalten. Die Situation der Pandemie war doch noch wirklich eine andere, als das, was wir heute haben. Entschuldigung, zwar damals stand die ganze Weltwirtschaft still. Da war es die Situation, dass wir die Wirtschaft überhaupt retten mussten. Übrigens auch mit viel staatlichem Geld, sonst wäre vieles kaputt gegangen. Wir stellen jetzt fest, dass der Verbrenner bzw. umgekehrt das Elektroauto nicht in der gleichen Weise attraktiv ist und dass sich ein Großteil der Leute auch schlicht und einfach nicht möchte, dass man ihnen vorschreibt, wann sie welche Art von Auto fahren sollen.
Das ist der entscheidende Punkt. Dieses Video ist ein schönes Beispiel für das Phänomen Markus Söder. Ich kenne keinen anderen Politiker, der sich so geschmeidig dem Zeitgeist anpasst, wie Sie das machen. Also das ist wirklich ein Phänomen. Im Wahlkampf 2021 waren Sie für den Klimaschutz, Sie wollten die Bienen retten, haben Bäume umarmt, fanden die Grünen einen reizvollen Koalitionspartner potenziell.
Mit großer Enttäuschung,
wie Sie da wenige Jahre später das komplette Gegenteil. Jetzt sind Sie quasi die Speerspitze im Kampf gegen das Verbrenner aus. Die Grünen sind des Teufels. Also das ist... Sie sind da schon sehr geschmeidig unterwegs und ich verstehe auch, warum Sie das machen. Also es ist ja letztlich immer die Frage, was ist die Aufgabe von Politik? Ist es quasi den Menschen nach dem Mund zu reden, das zu machen, was die Mehrheit im Land will? Zum Teil ja, weil sie werden gewählt von Wählern, die einen bestimmten Wunsch an sie haben. Zum Teil ist es aber natürlich auch die Aufgabe von Politik, den Wählern unangenehme Dinge zu sagen und ihnen auch zu sagen, was jetzt vielleicht an Reformen nötig ist, weil das Land dadurch in 10, 20 Jahren besser dasteht. Und ich glaube, wir bräuchten insgesamt in Deutschland wieder mehr Politiker, aber auch wir als Gesellschaft, Unternehmen, Bürger, wieder mehr Bereitschaft, tatsächlich uns auch auf Dinge einzulassen, die ja, vielleicht im ersten Moment nicht so angenehm sind. Bei der Klimapolitik war halt das Problem, die Politik hat lange Zeit suggeriert, alles kann so weitergehen, wie es ist. So, wir werden grün, aber nichts ändert sich. Und das hat halt niemand gesagt, die Regierung Angela Merkel nicht, die Regierung Olaf Scholz nicht. Es wird sich was verändern. Für ein Elektroauto braucht man 30% weniger Arbeitsplätze, dadurch werden Menschen ihre Jobs verlieren. Niemand hat gesagt, wenn wir klimaneutral werden wollen, können wir nicht weiter mit Gasheizungen unsere Häuser beheizen, sondern es wurde so suggeriert, alles kann bleiben, wie es ist. Und das war halt ein Fehler. Und ich glaube, da muss halt Politik auch mal ins Risiko gehen und sagen, liebe Leute, Wir haben uns diese Klimaziele gegeben. Wir können jetzt darüber reden, wollen wir daran festhalten oder nicht? Weil das ist ja letztlich die Debatte, die wir führen beim Heizungsgesetz, beim Verbrenner. Aber also wenn wir das wollen, dann wird sich was verändern müssen im Land.
Und das heißt aber auch, dass die Unternehmen sich verändern müssen, dass die Unternehmen Veränderungsbereitschaft haben, weil sie immer sagen, ja, die Zulieferer, die schaffen das nicht. Die Hersteller haben übrigens schon ganz viel geschafft, denn die haben schon die Produktionskapazitäten, die zum Teil jetzt nicht ausgenutzt sind. Aber die Unternehmen müssen sich natürlich verändern und die Menschen müssen sich verändern. Ja, die werden vielleicht ihren Job verlieren, aber sie werden woanders wieder einen finden. Und ein Problem, was wir haben, dass die Produktivität nicht wächst, liegt auch daran, dass die Menschen zu lange an ihren alten Jobs festhalten und nicht bereit sind, mal woanders hinzugehen. Momentan würden sie händeringend gesucht, in der Rüstungsindustrie beispielsweise, aber auch in anderen Bereichen. Wenn wir es schaffen würden, die Menschen auf diese Veränderung einzustellen, sie weiterzubilden, sie auch zu begleiten, dass sie diese Veränderung wahrnehmen, dann könnten wir unsere Produktivität auch deutlich steigern.
Wenn ich das in Bayern nochmal sehe, das ist ja das, wo ich die Hauptverantwortung trage, da legen wir einen ausgeglichenen Haushalt vor, wo wir massiv sparen, wo wir Sozialleistungen streichen, wo wir im öffentlichen Dienst massiv herangehen, wo wir Teilzeit einschränken, wo wir Stellen abbauen und, und. Also zum Thema kein Mumm haben und nichts erklären, das tun wir. Ist auch nicht alles einfach, aber dort, wo ich die Verantwortung habe, tue ich das. Das ist das eine Teil. Der zweite Teil ist, Sie haben völlig recht, der Defense-Bereich, also der Verteidigungssektor, da sind wir in Bayern relativ stark, führen wir genau dazu, wir machen genau diese Transformationsprozesse. Wir haben einen Transformationsfonds gegründet mit mehreren 100 Millionen Euro, der bewusst eingesetzt wird, um genau diese Prozesse, die Sie ansprechen, genau zu begleiten. Das andere aber, und das wollte ich noch mal sagen mit dem ersten Argument, ich versuche halt schon in der Situation, in der wir sind, das Beste für die Menschen zu erreichen. Sie dürfen beide, und das ist auch völlig in Ordnung, relativ theoretisch über die Schicksale der Menschen reden. Ich habe damit kein Problem. Das ist Ihr Job, ist auch Ihr Recht. Ich muss aber schauen, dass ich die Menschen mitnehme. Denn eines sage ich Ihnen schon, und das ist die Erfahrung, die wir mittlerweile haben. Wenn wir zum Beispiel, wie der grüne Ansatz war, glauben, wir retten die Welt quasi im Alleingang. Das können wir zwar versuchen, das Ergebnis ist dann aber 2035, dass wir die Weltklima zwar nicht gerettet haben, aber unsere Wirtschaft und unsere Demokratie ruiniert haben. Und das müssen wir auch bedenken.
Aber wenn Sie etwas für die Menschen machen wollen, dann machen Sie eine Wachstumspolitik.
Genau.
Das genau wäre das, eine Politik genau das fürs Land, für die Menschen.
Nein, aber nicht eine mit rückwärts gerichteten Maßnahmen, um die alten Dinge zu erhalten, die man nicht halten kann. Die Weltkonkurrenz, damit meine ich jetzt genau Verbrenner. Denn die Chinesen werden uns auf dem Elektromarkt
so... Die Amerikaner, die werden auch aus dem Verbrenner komplett aussteigen?
Ich weiß nicht, was die Amerikaner genau machen werden, aber wir werden jedenfalls bei den Elektroautos von den Chinesen so an die Wand gespielt, dass wir mit unseren Verbrennern keinen
Aber einer unserer größten Märkte ist ja nicht nur China, sondern einer der anderen großen Märkte sind die Vereinigten Staaten.
Da sind wir aber momentan mit Zöllen konfrontiert und dafür verkaufen wir Luxusautos. Das schafft nicht viele Arbeitsplätze in Deutschland.
Aber nun wenn ich jetzt an BMW anschaue, Audi und Mercedes,
das sind nicht die großen Zahl von
Aber das sind doch die drei
größten. Aber was ist mit den E-Autos? Ist das eine neue Technologie, die subventioniert gehört? Das passiert ja jetzt gerade.
Sie meinen mit der neuen Prämie, die wieder kommt? Wir stellen den Zustand her. Die E-Autos liefen übrigens relativ gut an. Es ist dann je abgebrochen, als damals die Ampel war, damals glaube ich Habeck. Damals gesagt, wir streichen die Prämie über Nacht. Deswegen ist es dann in sich zusammengebrochen. Und
nach
es ist in der Tat so.
Verfassungsgerichtsurteil, was die Union angestrengt hatte.
Ja, aber im Verfassungsgerichtsurteil, stand doch nicht drin, dass die E-Prämie gestrichen wird.
Nein, aber dadurch wurde die Haushaltspolitik quasi konterkariert der Ampel.
Es war also verfassungswidrig.
Ja. Aber
deswegen
noch mal,
haben wir auch die Verfassung ändern müssen, damit es verfassungsgemäß ist. Also dass wir jetzt nochmal, dass wir eine kleine Basis haben. Ja.
Es hat eine Vorgeschichte.
Und wie lange wird es diese E-Auto-Prämie geben?
Ja, die ist begrenzt. Die ist begrenzt genau für die Summe. Es versucht ein bisschen auszugleichen, aber eines darf man nicht unterschätzen. Die chinesischen Autos, die werden natürlich auch massiv subventioniert von der chinesischen Regierung. Warum kann denn China die Preise so drücken? Warum ist denn China so dominant? Weil sie zwei Vorteile haben. Erstens, sie produzieren in unglaublicher Masse, hoch subventioniert. Und zweitens, das ist ein Vorwurf, den man an ganz Europa machen muss, weil sie die komplette Rohstoffkette mittlerweile auch mit seltenen Erden und Ähnlichem mehr dominieren. Und die hilflosen Versuche bei den Chips da in Holland, hat man gesehen, zu was das führt. Und deswegen, glaube ich, ist das, diese Prämie, die jetzt da stattfindet, der wird die Weltlage nicht ändern, aber ein Stück weit Versuch der Herstellung, auch der Wettbewerbsfähigkeit bei den kleinen
Kann Deutschland dagegen ankommen? Da sehen wir doch genau, was der Unterschied ist. China hat sich strategisch auf die Elektromobilität eingestellt, weil sie sich gedacht haben, na gut, bei Verbrennern kommen wir gar nicht mehr so in den Markt rein. Wir gehen in die nächste Generation, wir gehen in die nächste Technologie. Und was machen wir? Wir halten an der alten Technologie fest. Wir müssen im Zweifel eher in die übernächste Technologie gehen. Wir müssen zum Beispiel ganz massiv ins autonome Fahren gehen, wo wir aber auch noch sehr viel Zurückhaltung haben. Das schaffen wir auch von der ganzen Regulierung nicht, sind wir viel zu vorsichtig.
Wir haben es eigentlich schon lange, aber das ist Europa.
Aber naja, das ist auch in Deutschland sehe ich jetzt noch nicht, dass wir so weit sind, dass wir das wirklich zulassen.
Regulierung, die
dann setzen Sie sich doch mal in Europa dafür ein, dass das abgeschafft wird und nicht das Verbrenner aus. Dann
gehen wir doch zusammen nach Europa und kämpfen gemeinsam dafür.
Ja,
das wäre mal eine Allianz, wenn wir dann was erreichen.
Also da sehr viele Subventionen abschaffen.
Ja.
Welche denn zum Beispiel?
Naja, also ich bin beim Stahl sehr zurückhaltend.
Nee, das kann man ja sagen, wenn man nicht in Nordrhein-Westfalen lebt. Sie haben in Bayern ja keinen Stahl.
Ja, wir hatten mal Stahl, es hat aber nicht funktioniert. Erst jüngst hat ein Unternehmen der Stahlproduktion Insolvenz angemeldet. Also,
ja, welche Subventionen würden Sie abschaffen, die Bayern betreffen?
Naja, es gibt ja keine spezielle bayerische Subvention. Gibt es eine?
Interessiert Sie ja.
Ich würde am liebsten die Subvention abschaffen, die Länderfinanzausgleich heißt.
Das wissen wir.
Da fehlen uns 11
alle in
Milliarden.
Berlin müssen sich bedanken, das weiß ich.
Ja, macht aber keiner. Nee. Ist ja nicht so schlecht. Ich will keinen Dank, ich will nur weniger zahlen.
Wie ist es denn beispielsweise mit der Subventionierung der Landwirte, beispielsweise beim Agrardiesel?
Auch das ist wieder so ein typischer Fall. Wir haben erlebt, wie hier in Berlin die Landwirte demonstriert haben und viele überlegt haben, aufzugehen. Wir haben in Deutschland noch eine Ernährungssouveränität, wie wir in vielen anderen Themen nicht haben. Ist das jetzt das Ziel, das wieder zu gefährden? Der Agrardiesel ist eine Mini-Maßnahme, die dazu geführt hat, dass viele Landwirte wieder weitermachen können, ihre Existenz sichern können und damit gute Nahrungsmittel produzieren.
Aber ist das eine Mini-Maßnahme? Ja, es ist vor allem für die unproduktiven Unternehmen, wie wir sie in Bayern haben. Denn da sind die Unternehmen, also die landwirtschaftlichen Betriebe, alle vergleichsweise klein.
Also das ist jetzt
die
aber
wirklich hochproduktiven, die haben
nur
in den neuen Bundesländern.
Ja. Meine Höflichkeit gebietet nicht zu sagen, was ich jetzt denke. Ich würde mal sagen, das, was Sie sagen, stimmt so nicht.
Wir sehen, ja. Die Größenverteilung ist
also
so,
alle dass wir bayerischen Landwirte sind doof.
Nein,
ganz Bayern ist doof.
Nein,
und die Automobilindustrie ist doof. Alle sind doof. Ja.
Reden Sie mir nicht das Wort im Mund rum.
Wenn ich Zuschauer draußen frage, werden viele sagen, ja, die
Bayern haben wir kleinere Betriebe als beispielsweise in den neuen Bundesländern.
Das sind zum Beispiel die Biobetriebe. Wollen Sie die alle zumachen?
Ich sage
nur, dass diese riesigen Agrarheuschrecken haben.
Die haben andere Preise, weil sie natürlich das mit Bio-Label verkaufen. Aber
die machen gar kein Bio.
Die anderen, die mit den anderen Unternehmen, mit den anderen Farmbetrieben in den neuen Bundesländern konkurrieren müssen, die sehr viel größer sind, sehr viel produktiver sind, die brauchen
offensichtlich diese... Sprechen Sie mal mit dem Bayerischen Bauernverband, ich schicke Ihnen mal die Adresse.
Ich glaube, ich soll sie nochmal...
Auch
dieses Problem werden wir jetzt nicht klären. Wir sind am Ende...
Ich kann ja, dass Professorin für Agrarwirtschaft
Auch damit habe ich mich viel
beschäftigt. Wir sind am Ende. Wir haben heute schon von Ihnen beiden viele Vorschläge gehört, was Sie denken, was wir für eine Politik in Deutschland bräuchten, damit mehr Wachstum generiert wird. Aber weil wir die Sendung mit dem Rentenstreit begonnen haben, würde ich zuletzt gern Frau Löhr fragen, glauben Sie, dass diese Regierung, die in diesen Mehrheitsverhältnissen gefangen ist, die Kraft wird aufbringen können, diese Politik auch wirklich zu machen?
Eine Rentenpolitik, die generationengerecht ist oder generell
eine Reformpolitik?
Ich sehe es aktuell nicht. Also aktuell sehe ich eine Bewahrung des Status quo in vielen Feldern und fehlenden Mut zu Reformen, die das Land voranbringen. Ich weiß nicht, ob sich das verändert. Also ich wünsche es mir nicht, dass sich der Stellenabbau in dem Maß fortsetzt, wie wir das jetzt zuletzt erlebt haben. Vielleicht, wenn es so wäre, würde der Leidensdruck dann auch größer und es gäbe dann jemanden, der das in die Hand nimmt, Reformen zu machen. Aber aktuell ist mein Eindruck, dass Friedrich Merz einfach beschäftigt ist, diese Koalition irgendwie zusammenzuhalten. Und es schwer ist, innerhalb der jeweiligen Parteien, sowohl der Union als auch der SPD, tatsächlich Reformen, die eigentlich sinnvoll wären, durchzusetzen.
Das werden wir weiter kritisch beobachten und müssen leider schon direkt zu den Tagesthemen rübergeben. Zu Julia Niharika-Senn, was habt ihr vor?
Herr Kahn, wir schauen heute auf den Besuch von Friedrich Merz in Israel am Ende einer Woche mit innenpolitischen Herausforderungen, wie bei der Abstimmung über das Rentenpaket. Stand der Bundeskanzler auch dort heute vor einer schwierigen Aufgabe, die Differenzen zwischen beiden Regierungen ansprechen und gleichzeitig Deutschlands besondere Verantwortung und Solidarität mit Israel betonen. Ja, wie das gelungen ist, darum geht es gleich bei uns in den Tagesthemen.
Danke, Julia Niharika. Ich habe mich zu bedanken bei der Runde für die Diskussion, bei Ihnen fürs Interesse und bei Ihnen zu Hause natürlich auch. Bis zum kommenden Sonntag, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.